Deutschlandfunk zur Diskussion.
Wie kalt wird der bevorstehende Winter? Diese Frage beschäftigt Haushalte, beschäftigt die Politik und Unternehmen. Wann fängt man an zu heizen? Wie oft wird geduscht? Wie spart man ein? Und was passiert, wenn Gas noch knapper wird? Die Heizperiode hat begonnen und in diesem Jahr ist es eine ganz besondere Heizperiode, eine mit vielen Fragezeichen. Was am Ende auf der Rechnung steht, das lässt sich noch gar nicht so klar sagen. Die Gasumlage, die kommt doch nicht. Dafür soll der Gaspreis irgendwie gedämpft werden. Auch die Strompreise könnten gedeckelt werden. Aber es ist eben vieles noch unklar. Unter all das machen wir einen Strich und fragen, sparen und entlasten, wie umgehen mit knapper und teurer Energie. Mein Name ist Sina Fründrich und wie immer habe ich mir Gäste eingeladen zu dieser Diskussion. Wir sind am Nachmittag zusammengeschaltet. Gundula Fehmer aus Falkensee ist bei uns. Sie ist Unternehmerin, leitet eine Gartenbaufirma und ist Vizepräsidentin der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Oliver Rieck, er ist Restaurantfachmann aus Hamburg und Alexander Schweizer, Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz von der SPD ist auch bei uns. Willkommen an Sie alle, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Ja, die Heizsaison hat begonnen und vor hohen Gaspreisen soll jetzt ein Doppelwumms schützen. Da gibt es einen Finanzierungsrahmen von 200 Milliarden Euro über die Bundesregierung. Was davon wie ausgezahlt wird, das erarbeitet jetzt eine Gaskommission. Nehmen wir noch dazu den Spruch vom Kanzler, you never walk alone, man gehe nicht allein. Herr Rieck, als Restaurantfachmann, nach all dem, was da jetzt so auf dem Tisch liegt, wissen Sie, wohin diese Reise jetzt geht?
Nein, überhaupt nicht. Für uns ist die Situation ja nicht nur aus privater, sondern auch aus unternehmerischer Sicht noch sehr kritisch. Vielen steckt immer noch die Corona-Krise in den Knochen. Viele sind aktuell durch die Kurzarbeit zum Beispiel auch noch verschuldet. Die geteuerten Lebensmittelpreise, die wir jetzt hatten, plus die Heiz- und überhaupt die Energiekosten, die jetzt auf uns zukommen, lässt viele natürlich noch völlig unsicher zurück. Viele haben Angst, wissen eigentlich auch gar nicht, wie sie mit der ohnehin schon großen Verschuldung, die viele jetzt getroffen hat, das Geld noch sparen sollen für eventuelle Heizkosten, von denen man ja überhaupt noch gar nicht weiß, wie hoch die überhaupt ausfallen. Also aus Beschäftigtensicht ist das momentan der absolute Super-GAU, insbesondere eben für die Menschen aus dem Niedriglohn und der Prekärbeschäftigung.
Mhm. Gundula Fehmer, Unternehmerin aus Falkensee, wie blicken Sie denn auf die kommenden Monate?
Naja, ganz ehrlich, mit ähnlicher Sorge. Natürlich erleben wir auch, was die Beschäftigten umtreibt und wie sie sich Sorgen machen. Die sprechen uns an, könnt ihr nicht was machen, können wir nicht mehr bekommen, könnt ihr unsere Arbeitswege verkürzen, könnt ihr uns einen Dieselzuschlag geben. Und auf der anderen Seite erleben wir genau das Gleiche, dass wir natürlich unsere eigenen Kosten auch steigen. Unsere Gas- und Stromverträge sind zum 31.12. vom Versorger, diesen Jahres vom Versorger gekündigt. Und jetzt gehen Sie mal über den Markt und versuchen, irgendwo neue Verträge abzuschließen. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber das macht uns wirklich sehr viel Sorge.
Mhm. Andreas Löschel, Sie als Energieexperte, Sie sehen die steigenden Preise. Die Bundesregierung will die jetzt bremsen. Ist das das richtige Rezept für Herbst und Winter?
Ich denke, es kommt darauf an, wie man das genau implementieren wird. Ich glaube, dass man eine Entlastung geben muss für Haushalte und auch für Unternehmen, ist wirklich zwingend gegeben, diese Kostenlawine, die auf uns zukommt. Aber man hat jetzt eben die Herausforderung, dass man auf der einen Seite diese Entlastung geben möchte, auf der anderen Seite aber auch die Anreize zum Gassparen hochhalten möchte. Denn wir müssen tatsächlich noch Gas sparen über den Winter, um nicht in die Situation zu kommen, dass es wirklich kalt wird.
Mhm. Alexander Schweizer, Landesminister aus Rheinland-Pfalz von der SPD. Der Doppelwumms, der ist ziemlich teuer in der Union. Da spricht manch einer auch schon von einem Schuldenwumms, ohne dass klar sei, wofür das Geld jetzt wirklich ausgegeben werde. Ist das am Ende ein sehr teures Paket im Moment noch ohne Ziel, ohne klares Ziel?
Also, dass es ein großes Paket ist, ich glaube, das kann niemand abstreiten. Das Ziel ist auch klar. Es geht darum, die zu schützen und zu unterstützen, die den Schutz und die Unterstützung wirklich brauchen. Und das sind insbesondere die kleinen mittleren Einkommen, viele Unternehmen, der Mittelstand, wie wir so ganz allgemein sagen, aber darüber hinaus auch viele Unternehmen, die in der Industrie sind. Das Ziel ist schon klar vorgegeben und insofern kann ich die Kritik der CDU da, also über das Ritualhafte hinaus, was dann eben kommt, nicht wirklich als mich persönlich beschwerend wahrnehmen, sondern Das wird kritisiert, aber die Alternative ist auch nicht zu sehen. Insofern ist das, was die Bundesregierung unter Kanzler Scholz vorgelegt hat, jetzt einfach mal ein starkes Wort. Und es kommt tatsächlich auf die Ausgestaltung an. Es kommt auch auf die Finanzierung an. Die Länder sind da sehr stark mitgefordert. Aber darüber wird ja auch zurzeit diskutiert. Und ich hoffe, sehr sachlich diskutiert.
Ich würde gerne erstmal dabei bleiben, wie eigentlich das Preisniveau im Moment ist. Da ist ja auch von Mondpreisen die Rede, von toxischen Energiepreisen. Herr Lösche, wie würden Sie das aktuelle Preisniveau beschreiben für Gas, auch für Strom, auch für Öl? Wo stehen wir da und was kommt da vielleicht auch noch?
Also die Situation ist ja die folgende, dass wir augenblicklich insbesondere bei Gas tatsächlich Engpässe vor Augen haben. Das heißt, wir haben auf der Angebotsseite eigentlich alle Register gezogen, russisches Gas zu ersetzen durch Pipeline-Gas, durch LNG-Importe. Das ist ausgereizt. Ansonsten haben wir ein fixes Angebot. Und was jetzt kommen muss, ist, dass die Nachfrage runtergeht. Und jetzt ist die Einschätzung der Märkte, klappt das? Also kommen wir in Knappheitssituationen und wie bewerten wir denn diese Knappheitssituationen? Und die Preise, die jetzt gezahlt werden, die richten sich eben nach diesen Einschätzungen und nach den Zahlungsbereitschaften der Unternehmen. Wir sehen, dass die Preise jetzt wieder runtergekommen sind, also von diesen hohen Spitzen, die sie noch vor kurzem hatten, nach unten gehen. Also man das Gefühl wohl hat, dass man durch den Winter doch mit einigermaßen Dellen hier auch durchkommen kann. Aber die Preise sind immer noch sehr, sehr hoch und die bleiben auch hoch. Wenn wir auf die Märkte schauen für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, sehen wir hohe Preise, die deutlich höher sind, als wir sie vor dem Krieg tatsächlich hatten.
Frau Fehmer, Herr Rieck, Herr Lösche hat jetzt gerade gesagt, wir haben ein sehr hohes Preisniveau, aber es könnte eben sein, dass es nicht unbegrenzt sozusagen weitergeht. Wie blicken Sie da drauf, Frau Fehmer vielleicht?
Ja, das ist natürlich die Hoffnung, dass das nicht ins Unermessliche steigt. Und ich glaube auch, ich überblicke jetzt, 35 Jahre Geschäftstätigkeit, da sehe ich schon, dass das immer auf und nieder geht. Es gibt gute und es gibt schwierigere Zeiten. Und von daher bin ich da auch nicht hoffnungslos. Ich glaube auch, dass sich das wieder beruhigen wird. Aber es wird so sein, dass fossile Energie sich auf einem hohen Preisniveau stabilisieren wird. Und für mich ist eigentlich das Sinnvollste jetzt zu sagen, mit aller Kraft in die erneuerbaren Energien. Wir haben sowieso schon immer Ökostrom und Ökogas bezogen und werden jetzt selber hier aktiv werden, unsere eigene Energie gewinnen, wie wahrscheinlich viele andere auch. Aber darin sehe ich eigentlich die größte Chance, die wir haben, auch für uns als Deutschland, als Staat, um unabhängig zu werden von Lieferungen aus dem Ausland, wem auch immer. Ja, muss ja nicht so ein fürchterlicher Mensch wie Herr Putin sein. Gibt ja auch andere Staaten, die einfach gerne Geld verdienen wollen. Und uns davon unabhängig zu machen, das ist für mich eigentlich die größte Priorität, die wir auch als Unternehmen haben.
Herr Rieck?
Ja, da steckt jetzt natürlich noch viel Unsicherheit und könnte und müsste dahinter. Mhm. Für viele ist das aktuell eine existenzielle Frage, wie es weitergeht. Und ich glaube, die Wut vieler Menschen basiert eben darauf, dass sie nicht viel Zeit haben und nicht viel Möglichkeiten haben, solche Teuerungen lange auszuhalten. Ne? Also die Leute, die jetzt sich ein finanzielles Polster ein bisschen angespart haben, die haben es durch die Kurzarbeit zum Beispiel verloren. Durch die Pandemie im Allgemeinen haben sie es verloren. Die Ressourcen, die sind praktisch aufgebraucht. Und man sieht ja schon teilweise Menschen, die weinend, sag ich mal, sich in den sozialen Netzwerken über ihre Gasrechnung, über ihre Energiekosten beklagen und gar nicht wissen, wie es weitergeht. Also ich glaube, entscheidend ist, dass die Regierung, sowohl der Bund als aber auch die Länder, jetzt wirklich auch schnell reagieren und dass dieser Wumms nicht endet wie beim letzten bei der Bazooka vom Kanzler. Sondern dass jetzt wirklich schnell gehandelt wird, weil das Problem ist ja auch diese Unterstützung, die wir bekommen haben, diese 300 Euro, das wurde ja auch nochmal versteuert.
Das Energiegeld.
Also das Energiegeld, ja, da verstehen eben auch viele nicht, jetzt kriege ich Unterstützung, aber der Staat holt sich zum Teil mehr als die Hälfte zurück. Also wo sollen die Leute optimistisch sein, wenn teilweise in der Ampel noch nicht mal Klarheit herrscht? Der Lindner möchte gerne seine schwarze Null behalten, der Kanzler, der schüttelt dann von einem Abend auf den anderen 100 Millionen Euro für die Bundeswehr aus dem Ärmel. Und bei solchen Sachen wie 9-Euro-Ticket, Nachfolge, Mietendeckel, Energiedeckel, aber auch Gewerbemietendeckel zum Beispiel, da passiert einfach für die Leute spürbar, wenn, dann nur partiell, wie mit dem Energiegeld. Aber was mittelfristig passiert, das ist ja gar nicht abzusehen. Und ich glaube, da brauchen die Menschen jetzt wirklich ganz, ganz schnell auch mal wirklich schnell greifende Maßnahmen, die die Regierung und die Länder auch mal durchziehen.
Herr Schweizer, als Sozialminister in Rheinland-Pfalz, ist da der Fokus noch zu wenig auf die Gruppen, die Herr Rieck da gerade beschrieben hat?
Also ich kann verstehen, dass Herr Rieck das anspricht. Ich muss sagen, ich würde das inzwischen nicht mehr so sehen. Bei dem ersten Entlastungspaket, wir haben ja 3 Entlastungspakete in diesen wenigen Monaten ja schon gesehen, die alle ziemlich auch deutliches Volumen hatten. Beim ersten Entlastungspaket ist es mir noch ein bisschen sehr an den tatsächlichen Bedarfen vorbeigegangen. Das will ich auch ganz offen sagen, habt euch auch öffentlich kritisiert, weil da auch manche mit einer Entlastung unterstützt wurden, die sie eigentlich nicht wirklich gebraucht hätten, und andere, ich denke insbesondere an Rentenbezieherinnen, Rentenbezieher, außen vor geblieben sind. Studierende ist ein weiteres gutes Beispiel. Das ist aber inzwischen alles nachgeholt, aufgeholt und auch mit entsprechenden klaren Maßnahmen versehen. Gerade heute hat das Bundeskabinett beschlossen, dass es ja auch eine Entlastung, eine Einmalzahlung für Rentnerinnen und Rentner gibt. Man kann immer darüber streiten, ob das im Einzelnen dann ausreicht, ob das mehr oder nicht mehr als ein Beitrag ist. Die Diskussion kann man immer führen. In der Gesamtheit ist das aber doch schon etwas, was seinesgleichen sucht, auch in der jüngeren deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Was wir jetzt allerdings haben, ist eine Diskussion um die Gas- und Strompreisbremse, und dazu würde ich gerne noch einen Satz sagen dürfen, wenn Sie mir das erlauben, weil ich schon glaube, das ist eine nachhaltige Lösung deshalb, weil wir sonst aus dieser Spirale von wachsenden und hochbleibenden Energie- und Stromkosten und demzufolge dann 4., 5., 6., 7. Entlastungspaket nicht herauskommen würden. Wir brauchen tatsächlich diesen Deckel, um diese Preise auch tatsächlich so ertragbar zu machen, dass die Menschen wieder so ein bisschen Land ziehen. Wir reden ja noch nicht immer von günstigen Preisen. Deshalb glaube ich auch, dass dieses Argument, der Einspareffekt bleibt dann weg bei den Privathaushalten, das ist an der Stelle nicht so ein starkes Argument, weil ich schon denke, dass man die Preise, wenn man sie deckelt, auf einem Niveau deckelt, das immer noch ein hohes Niveau hat. Und wenn man den Deckel so organisiert, dass ab einem gewissen Grundverbrauch, den man an einer Einfamilienhaushaltssituation ausrichten müsste, dass ab einem gewissen Grundverbrauch dann der eigentliche Preis dann wieder gilt, der Deckel nicht mehr hilft, dann wird man sehr schnell auch die Einspareffekte bekommen. Also insofern sind wir da, glaube ich, schon sehr konkret, sehr auch in die Zukunft gedacht, mit guten Paketen unterwegs. Was die Einigkeiten der Koalition angeht, offen gesagt, ich bin manchmal überrascht, wie schnell man sich einig wird. Das sind ja doch schon sehr 3 unterschiedliche Parteien. Wenn ich mir so die Grundlagen der FDP und der Grünen und der SPD angucke und wie schnell man dann doch die Ärmel hochkrempelt und gute Lösungen findet, mich beeindruckt es eher. Das sage ich nicht, dass man nicht im Einzelnen das ein oder andere nochmal kritisieren darf. Die Diskussion um die Gasumlage hätte man auch schneller beenden können. Aber wir sind alle zum ersten Mal in einer solchen Situation. Keiner kann auf historische Vorbilder zurückgreifen und sagen, wir machen es wie die, die es schon mal gemacht haben. Sondern es ist alles eine Premiere für uns in Deutschland.
Herr Lösche, Herr Schweizer hat jetzt gerade umrissen oder ist jetzt auf die Gaspreisbremse eingegangen, von der wir noch gar nicht richtig wissen, wie sie jetzt ausgestaltet wird. Eine Gaskommission beschäftigt sich damit. Wie kann man die denn ausgestalten, dass es fair zugeht? Es gibt ja da verschiedene Ansätze, die gar nicht so einfach sind, um da auch nicht irgendwie Haushalte zu begünstigen, die sich bestimmte Preise vielleicht auch leisten können.
Ja, erstmal, ich glaube, da gibt es eine gewisse babylonische Sprachverwirrung, was man da eigentlich genau machen möchte. Man möchte ja gerade in dem Fall der Kontingente nicht die Preise deckeln sozusagen, ne, sondern die Idee dabei ist ja, ein Kontingent zu schaffen, das günstigere Preise sieht, aber die marginalen Preise, die also hier gezahlt werden für eine zusätzliche Kilowattstunde, die sollen eben unbelastet bleiben. Das macht ökonomisch auch viel Sinn. Ein besserer Name dafür wäre vielleicht ein Gaskostendeckel oder sowas irgendwie. Mhm. Ne? Denn die Preise, das ist ganz wichtig, die dürfen nicht deckeln. Denn was wir ja brauchen ist, dass die Nachfrage runtergeht. Und wenn wir die Preise runternehmen, ne, dann schaffen wir genau das Gegenteil in knappen Märkten. Das darf nicht passieren. Also Gaskostendeckel, nicht Gaspreisdeckel oder Entlastungsdeckel. Ja, also zu sagen, wir machen eben, wie wir das bei der Energiepreispauschale gesehen haben, was eigentlich ein gutes Instrument übrigens war, auch für die Verteilungswirkungen, wurde gerade so ein bisschen kritisiert, das wird danach versteuert. Aber dadurch schafft man es natürlich auch, dass es unterschiedlich ankommt bei den Einzelnen. Also das wäre ein Belastungsdeckel sozusagen, der eben über Pauschalleistungen gehen würde. Also das sind die drei Optionen, die prinzipiell möglich sind. Was man jetzt gesehen hat, ist, wir sind einfach spät dran. Dass diese Kosten entstehen, war jedem, der sich das angeschaut hat, im März klar. Denn wir sehen ja die Preise auf den Forward-Märkten. Das heißt, es war klar, da kommt eine Welle auf uns zu. Und wir haben Monate damit verbracht, eigentlich diese Welle zu ignorieren. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, denn diese Entlastungspakete waren einfach unterdimensioniert. Ne? So, das war klar, man muss da nachlegen und wir sehen, wie schwierig das ist in der Umsetzung. Und das war ja auch eine Diskussion, die wir jetzt in den letzten Tagen hatten. Wie können wir eigentlich diese Modelle umsetzen? Ja, und da habe ich so ein bisschen Angst. Wir haben jetzt gehört, aus der Politik gibt es eine große Präferenz für die Kontingente. Aber was ich auch wahrnehme, eine große Skepsis der Umsetzbarkeit. Und am Schluss landen wir dann vielleicht doch wieder in der Gaspreisbremse. Und das wäre, wie gesagt, die allerschlechteste Lösung.
Das heißt, wenn Sie jetzt Teil der Gaskommission wären oder der Politik einen Rat geben würden. Also wir hören jetzt, dass das eben schwierig werden könnte, die Umsetzung, wie man diese 200 Milliarden, das ist ja der Spielraum, der finanzielle, wie man das an die Haushalte und Unternehmen zurückgibt. Gibt es da nicht eine einfachere Option? Wie steht es mit einer weiteren Energiepreispauschale, die man höher ansetzt? Wäre das bürokratisch unaufwendiger?
Ja, also mein Vorschlag war ja, so eine Energiepreispauschale nochmal fortzuführen mit einer entsprechenden Gaspauschale, die man dazu gibt. Da wissen wir, es gibt etliche Probleme in der Umsetzung. Viele sind aber in der Zwischenzeit auch angegangen worden. Ja, bei der Kontingentlösung gibt es auch etliche Probleme. Man muss sich nämlich dann erstmal verständigen, ist das etwas, was pro Kopf zum Beispiel gilt als Grundkontingent, ist etwas, was auf den historischen Verbrauch tatsächlich auch bezogen wird. Wie viel eigentlich ist denn da sinnvoll? 80%, vielleicht auch weniger. Und was ist eigentlich der Referenzpreis, den man machen möchte? Also wir wollen ja nicht auf ganz günstige Preise gehen, sondern wahrscheinlich auf teurere Preise. Wie wir es eben auch in der Zukunft sehen werden. Also das sind die Ausgestaltungsvarianten, die man jetzt machen muss. Aber ich muss sagen, bei den Haushalten, glaube ich, sind wir da schon, ich sag mal, relativ gut unterwegs. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht, sind die Unternehmen, denn die sind natürlich viel heterogener als die Haushalte. Und da habe ich bisher sehr wenig Vorschläge gehört eigentlich, wie man auch tatsächlich damit umgehen kann, dass auch für die Unternehmen natürlich diese hohen Energiepreise zunehmend zum Problem werden.
Frau Fehmer, welche Optionen, Modelle hören Sie denn da, wie Unternehmen wie Ihres und auch andere im Unternehmensverband ja, entlastet werden können bei den Preisen?
Also ich finde den Hinweis von Herrn Nöschel wirklich sehr gut und auch sehr richtig. Zum einen, was den Gaskostendeckel betrifft und nicht einen Preisdeckel, weil das ist genau der richtige Hinweis. Aber es betrifft das auch, was Sie eben gesagt haben, Herr Löschel, das ist ja auch absolut richtig, dass die Unternehmen so heterogen sind. Und ich habe mich zum Beispiel für uns gefragt, was nützt mir ein Kostendeckel, der auf einem sehr hohen Niveau sich sozusagen einpendelt, wenn ich vorher Verträge hatte, die wirklich sehr, sehr viel günstiger waren, einfach weil ich gut verhandelt habe. Das heißt, der Preissprung ist ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel Energie ich als Unternehmen verbrauche und was ich vorher verhandelt hatte, wie meine Preiskalkulation ist. Und ich habe auch mich gefragt, was ist denn sinnvoll, ja, wenn wir sehr sparsam unterwegs waren als Unternehmen, so wie wir sind. Wir sind sehr nachhaltig, die Grünen, sage ich mal, Garten- und Landschaftsbau, Ökostrom. Wir können kaum noch sparen. Und dann habe ich also das Risiko, dass das, was ich mal Gutes getan habe, mir jetzt ein Stück weit auf die Füße fällt. So soll es nicht sein, ist mir schon klar. Aber so unterschiedlich ist eben die Situation der Unternehmen. Und ich habe da auch ehrlich gesagt kein Patentrezept. Aber was ich ganz sicher glaube, ist, dass wir, was die Steuern betrifft, da unbedingt nachlegen müssen. Jetzt ist ja die Steuer auf Diesel ist wieder drauf, aber für Gas, glaube ich, runter. Und das ist schon mal ein guter Weg. Und da könnte man auch weitermachen. Weil letztlich ist es so, wenn wir die Preise immer höher drehen, und das ist im Grunde der Weg, den wir jetzt gerade gehen, dann heizen wir die Inflation noch viel mehr damit an. Und das dürfen wir ja auch nicht aus dem Blick verlieren.
Herr Schweizer, wenn Sie das hören, was Frau Fehmer gerade gesagt hat, wie sehen Sie das, gerade wenn wir in Bezug auf die Unternehmen schauen, wie man die entlasten kann?
Ich kann total was damit anfangen und das ist tatsächlich auch so eine Situation, die wir in Rheinland-Pfalz sehr stark haben. Wir sind ein sehr stark durch mittelständische Unternehmen geprägtes Land. Wir haben auch eine starke Industrie, aber die brauchen sich ja gegenseitig. Das heißt, man kann nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Und tatsächlich haben wir produzierende Industrie, die sagt, wir können uns unsere eigene Produktion inzwischen nicht mehr leisten. Und die haben oftmals, wie Frau Fehmer das ja beschreibt, egal in welcher Größenordnung, das ist ja oftmals auch Direktverträge organisiert. Und für die ist dann womöglich ein Gaspreisdeckel, wie auch immer er ausgestaltet wird, gar nicht das erste Instrument, das ihnen unmittelbar hilft. Die müssen dann auch direkt, und das ist ja nach meiner Kenntnis auch geplant durch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, aus dem die 200 Milliarden kommen sollen, auch unterstützt werden. Das Wichtige ist, man muss die Unternehmen jetzt über die Zeit bringen und versuchen, sie durch diese Zeit zu führen, sodass dann, wenn der Markt tatsächlich auch wieder greift, was die Energiepreise angeht, sie sich dann auch einfach wieder selbst behaupten können. Zurzeit ist ja dieser Schock, der viele Unternehmen betrifft, einer, der sie schlichtweg in eine Situation bringt, gegen die sie selbst kaum was tun können, für die sie aber andererseits auch nichts beigetragen haben. Das heißt, sie sind auch wirklich unschuldig in der Situation. Und darum ist es auch, wenn das immer wieder diskutiert wird, auch aus meiner Sicht völlig richtig, wenn der Staat sich jetzt verschuldet und sagt, das ist eine Aufgabe, die der Allgemeinheit zukommt, die Unternehmen und ihre Beschäftigten jetzt über die Zeit zu bringen. Also die Klage kann ich durchaus nachvollziehen und wenn ich Ihnen das ergänzend noch sagen darf, als Sozialminister ist mir zum Beispiel auch daran gelegen, dass man jetzt bei den Verabredungen in Berlin auch darauf achtet, dass Unternehmen auch bedeutet eine Senioreneinrichtung, auch ein Krankenhaus, auch die müssen geschützt werden, weil wenn deren Versorgung mal wegbricht, dann haben wir ganz andere Probleme, über die wir dann noch sprechen müssen.
Wenn ich da jetzt mal einmal kurz einen Strich zwischendurch darunter setze, dann sehen wir, die Not ist gerade groß, aber die Entscheidungen lassen noch zu lange auf sich warten, oder? Herr Rieck, wie sehen Sie das? Braucht es jetzt akut Unterstützung?
Ja, das braucht akut Unterstützung. Also ich meine, wie schon angesprochen, es sind halt bei den Leuten die Ressourcen einfach aufgebraucht. Und da ist ja auch nicht mehr viel Potenzial noch einzusparen. Also es gibt genügend Leute, die schon während der Pandemie alles an Versicherungen zum Beispiel gekündigt haben, Kosten eingespart haben, wo es nur geht, aufpassen, nicht zu viele Sachen auf Raten zum Beispiel zu kaufen. Sich eigentlich Rücklagen zu schaffen für so banale Dinge wie eine kaputte Waschmaschine zum Beispiel oder sowas. Das ist ja, ne, und wenn jetzt das auch noch kommt oder das noch so bleibt, dann haben die Leute jetzt erstmal partizipiert, zum Beispiel von dem 9-Euro-Ticket oder der Energiehilfe, die wir bekommen haben. Aber es muss ja trotzdem weitergehen. Es muss ja weitergehen. Ja.
Darf ich dazu aber vielleicht noch was ergänzen? Entschuldigung,
gerne,
nein, erstmal Sie zu Ende, Herr Rieck,
bitte. Ja. Nee, ich bin ein bisschen angefasst gerade. Machen Sie gerne.
Das verstehe ich gut und das möchte ich gerne auch aufgreifen, weil wir das erleben auch bei unseren Mitarbeitenden, wo wirklich die Not da auch sehr groß ist. Wir haben ein großes Spektrum, was unsere Tarife betrifft. Der gesetzliche Mindestlohn drückt uns da gerade ziemlich nach oben. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, sage ich auch ganz ehrlich, ist aber nicht unser Thema. Aber was uns sehr helfen würde, auch als Unternehmen, ist diese Möglichkeit, steuer- und sozialversicherungsfrei etwas auszahlen zu können. Nicht 3.000 Euro, das sind bei uns 360.000 Euro, die haben wir nicht. Also Ja, wenn wir jetzt allen Mitarbeitenden 3.000 Euro geben sollten. Aber man kann ja einen Teilbetrag nehmen. Und das hilft den Leuten, glaube ich, ganz direkt. Und wir würden es tun. Und ich weiß es auch von Kollegen. Wir würden noch in diesem Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei, weiß ich nicht, jedem 500 Euro geben oder so, wenn der Staat auch nicht so schnell aus dem Quark kommt. Und das können andere Unternehmen auch. Aber wir brauchen die Möglichkeit, es steuer- und sozialversicherungsfrei zu machen. Das war ja angekündigt, aber im Augenblick höre ich nichts mehr davon. Also es wäre sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, Herr Rieck, das würde auch Ihnen und beziehungsweise den Menschen, die Sie auch in besonderer Weise im Blick haben, durchaus helfen.
Hatten wir in Hamburg mit unserer Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten mit so einer Art Krisengipfel, sage ich mal, zur Pandemie, mit der Arbeitssenatorin auch angeregt, also so eine Corona-Sofortnothilfe. Das kommt ja aber nicht an. Selbst wenn du mit den maßgeblichen Leuten darüber sprichst, kommt das irgendwie nicht an.
Herr Schweizer, Sie sind ja vor allem mit bei uns in der Runde mit dabei. Und bei Ihnen kommt das ja an. Kann man da noch nachlegen? Es ist ja sozusagen auch ein Angebot der Unternehmen, die selbst eigentlich unter den Energiepreisen oder mit den Energiepreisen ja auch irgendwie umgehen müssen und gleichzeitig aber eben sich auch in der Verantwortung sehen und sagen, müssen da unseren Leuten vielleicht auch noch mal eine Unterstützung zukommen lassen.
Ja, ich finde es auch toll. Ich finde es wirklich vorbildlich. Es zeigt, dass wir eigentlich viele Unternehmen, die allermeisten Unternehmen haben, die genauso denken wie die beiden Vertreter, die jetzt hier in der Diskussionsrunde mit dabei sind. Tatsächlich ist es so, das Bundeskabinett hat ja auch dazu grünes Licht gegeben, dass es eine steuerfreie Arbeitgeberpauschale geben kann zur Abfederung der Inflation. Nach meiner Kenntnis sind das bis zu 3.000 Euro, die 2024 dann auch in den Bruttolohn mitgegeben werden können, steuerfrei. Das ist jetzt vor wenigen Tagen im Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden. Also nur so viel dazu, dass Herr Rieck, glaube ich, kritisiert hat, dass manches nicht schnell genug geht. Das ist meistens richtig, aber manchmal auch nicht, weil es manchmal in den letzten Wochen mir eher so vorkommt, dass die Vielzahl der Maßnahmen, auch der kleinen und mittelgroßen Maßnahmen in der Politik, inzwischen gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil man gar nicht mehr weiß, haben die das jetzt beschlossen oder ist das jetzt etwas, was man gerade diskutiert oder kommt das erst? Es ist wirklich auch einfach durch die Vielzahl der Maßnahmen inzwischen auch für viele Menschen, die nun Gott auch den Kopf woanders haben, einfach auch nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. An der Stelle kann ich wirklich sagen, sowohl diese steuerfreie Arbeitnehmerpauschale ist im Kabinett auf den Weg gebracht worden, als auch die Mehrwertsteuersenkung auf Gas, was Frau Fehmer angesprochen hatte. An der hält man fest, die ist also auch nicht mit der Gasumlage wieder verschwunden. Also das sind sehr konkrete einzelne Maßnahmen, die schon einfach auch auf dem Weg sind, Realität zu werden. Und das ist insgesamt für die deutsche Politik, was das Tempo angeht, gar nicht so furchtbar schlecht. Es ist nur so, die Zeit drängt wahnsinnig und für viele Unternehmen ist es halt momentan so, man kommt von Tag zu Tag und darum ist Zeit ein wesentlicher Faktor. Das sehe ich auch sehr stark so.
Ja, und Herr Löschel hat ja auch gesagt, dass man es schon viel früher hätte absehen können. Wie umgehen mit knapper und teurer Energie, das diskutieren wir heute. Zu Gast sind die Unternehmerin Gunula Fehmer, Oliver Rieck, Restaurantfachmann aus Hamburg, der Energieexperte Andreas Löschel und gerade gehört Alexander Schweizer, Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz von der SPD. Herr Löschel, ich würde gerne noch mal auf das Öl schauen. Wir reden viel über Gas, wir reden auch über Strompreise. Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Haushalte, die haben noch eine alte Ölheizung. Wie werden die eigentlich entlastet? Ist das ein Thema?
Ja, also man muss sehen, dass es natürlich nicht nur Öl teurer wurde, nicht nur Gas teurer wurde, Strom teurer wurde, Nahrungsmittel, wir haben das gerade schon gehört. Das heißt, wir sehen eben diese Teuerung auf breiter Front. Und wenn man sich anschaut, was sind sozusagen die energiebedingten Teuerungen, dann ist es so, dass tatsächlich diese Komponente Gasheizung für sich genommen der größte Treiber des Preisanstieges augenblicklich ist. Also Öl, wenn man sich das anschaut, das ist in den letzten Monaten eigentlich stark nach unten gegangen, ist eigentlich sozusagen auf dem Vorjahresniveau mittlerweile wieder angekommen. Das gab in der Zwischenzeit natürlich einiges, was hier auch reingeschoben hat an Kosten, aber es ist eben nicht vergleichbar mit Gas. Und deswegen die Diskussion auch, dass man da etwas unterscheiden muss. Deswegen habe ich gesagt, Energiepreispauschale, das ist breiter, aber es gibt sozusagen eine eigene Gaskomponente und die ist eben massiv. Ich würde sagen, wenn man sich die Studien anschaut, hat man die anderen Komponenten dieser Preisanstiege mit den ersten beiden Entlastungspaketen schon ganz gut runtergebracht. Ne? Aber es bleibt eben noch oben was drauf. Und deswegen war es auch so unverständlich, warum man dieses Thema Gaspreise und Gaskosten eigentlich so lange nicht angefasst hat. Ne? Auch in den Entlastungspaketen. Jetzt hat man eine Kommission eingesetzt. Ja, das ist alles etwas zurückgenommen einfach. Ne? Das war das zentrale Problem tatsächlich. Und jetzt wird der Druck gemacht. Am Wochenende sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Aber da gibt es ja offensichtlich eine sehr hitzige Diskussion, was eigentlich dann zu machen ist, weil es eben ja doch ein bisschen kurzfristig dann auch alles diskutiert über die Gebäude.
Ich würde gerne jetzt im zweiten Teil unserer Diskussion gerne darauf schauen, inwieweit eigentlich wir schon auf einem guten Wege sind, Energie auch zu sparen. Also die Entlastung ist die eine Seite, aber die Frage ist eben auch, wird dann ausreichend gespart? Herr Löschel, vielleicht haben Sie den Draufblick, Haushalte, Unternehmen, gibt es da noch einiges zu holen?
Also erstmal muss man sagen, wir haben da sehr unterschiedliche Ausgangslagen, und zwar sowohl was die Daten angeht, die zur Verfügung stehen bei Unternehmen versus Haushalte, aber auch unterschiedliche Anreizsysteme. Und das macht das alles sehr schwierig in der Beurteilung. Wir sehen, dass bei den Unternehmen, da wissen wir es relativ gut, denn das sind sozusagen lastgemessene Kunden, da wissen wir, was die verbrauchen, dass da die Verbräuche tatsächlich massiv runtergegangen sind. Und die sehen natürlich auch viel deutlicher ihre eigenen Verbräuche, die sehen, welche Kosten sind damit verbunden und haben auch viele Maßnahmen jetzt schon angestoßen, tatsächlich um zu reduzieren. Wir hoffen, dass das nicht zulasten der Produktion und der Wertschöpfung geht. Augenblicklich sind die Produktionsdaten in der Industrie eigentlich eher beruhigend. Wir sehen hier noch keine Einbrüche, sogar Steigerungen teilweise in den einzelnen Regionen. Also das ist, stimmt uns hoffnungsfroh, aber wir wissen nicht, ob das doch vielleicht zu Lasten der Produktion gegangen ist, was hier eingespart wurde. Also Industrie hat viel getan. Bei den Haushalten, da muss man ehrlich sagen, wir wissen es nicht so genau, weil diese Haushalte eben sehr viel schlechter datenseitig erfasst werden. Es schaut so aus, als ob jetzt hier auch bei den Haushalten gerade einiges passiert. Aber die Zahlen, die man jetzt sozusagen hochrechnet, rein nach den Temperaturen, die würden bedeuten, wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach Gas, weil es auch wirklich sehr kalt war. Und das wäre natürlich dann ein großes Problem.
Mal in die ganze Runde gefragt, wenn die Datenlage da auch noch so dünn ist und man da noch gar nicht wirklich konkret Rückschlüsse ziehen kann aus den zurückliegenden Daten. Das Thema Energiesparen, welchen Raum nimmt das aus Ihrer Sicht ein? Nimmt das genug Raum ein? Gibt es vielleicht auch Bedarf an, ich sag mal, großen symbolischen Maßnahmen? Das Tempolimit, darüber wird nicht mehr diskutiert. Inlandsflugverbot, also braucht es vielleicht auch so etwas? Oder wie schaut die Runde da drauf?
Vielleicht fange ich mal
an. Frau Fehmer, gerne.
Ja, ich muss sagen, ich habe Hochachtung vor dem Engagement vieler Leute, diesem ehrenamtlichen Engagement, Bürgerengagement der letzten Jahre, auch in ganz anderen Bereichen. Ob das die Flüchtlingsfrage betraf, ob das die Aufnahme der UkrainerInnen betraf, all diese Dinge, da war ganz viel Gemeinsinn und Gemeinschaftsgeist da. Und ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, daran nochmal zu appellieren und einfach daraus eine gemeinsame Sache zu machen. Und zwar nicht nur, um, ich sag mal, Herrn Putin eine auszuwischen, sondern um zu sagen, wir stehen doch gemeinsam auch für unser Klima. Wir wollen doch auch zusammen fossile Energie zurückdrängen und sozusagen die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder sichern. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt. Bei uns im Betrieb hat jetzt jeder eine warme Jacke. Wer will, kriegt sie auch von uns gestellt oder so eine Weste. Und da wird einfach mal die Temperatur auch im Büro heruntergefahren. Sind überall jetzt Thermometer. Wir bemühen uns einfach um das, was geht, ja. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir alle verstehen, dass nicht irgendeiner uns hier zu was zwingt, sondern dass wir das alle wollen.
Herr Rieck?
Ja, ich denke tatsächlich, also ich kenne auch viele, viele auch in den Betrieben zum Beispiel, wo wirklich Energie eingespart wird, wo es geht, wo man wirklich unnütze Beleuchtung ausstellt, wo man wirklich Arbeitsabläufe auch optimiert, ne? Dass jetzt der Konvektomat nicht permanent angeschmissen wird und gezielter, sag ich mal, gekocht und produziert wird. Das gibt es auch. Und im Privaten nutzt man dann natürlich auch eher den Kippschalter. Also vielleicht ist der einzig positive Aspekt an dem ganzen Bullshit, in dem wir uns befinden, dass die Leute, also dass man selber auch sensibilisiert wird, ne, was das bedeutet, dass man eben wirklich Kippschalter benutzt und nicht den Fernseher und die Playstation einfach ausmacht, dass man mehr auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigt. Also ich bin ja hier in Hamburg und als wir das 9-Euro-Ticket haben, ist es gefühlt, ich kenne jetzt auch keine validen Zahlen, aber gefühlt ist der Anstieg enorm gewesen, also wirklich exorbitant. Man kennt ja die Bilder vom Hauptbahnhof, wo wirklich die Bahnsteige schon vor Menschen nicht mehr zu erkennen sind. Das wäre auf jeden Fall gut. Ne? Also bei Inlandsflügen denke ich tatsächlich, wäre jetzt ein Verbot wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schlimm. Also jetzt mal gefühlt gesagt, wäre das nicht so schlimm. Aber trotzdem bin ich auch der Meinung, sollte es Anreize geben, dass man eben den öffentlichen Personennahverkehr auch mehr nutzt.
Also Anreize zum Umsteigen. Herr Schweizer, wie sehen Sie das denn? Spielt das Thema bei Ihnen, das Thema Energiesparen, eine ausreichend große Rolle?
Also ich denke schon und ich glaube auch, es muss auch eine große Rolle spielen, weil das ist sozusagen die andere Seite der Kerze, die man anzünden kann, um aus dieser Misere herauszukommen. Und das gilt übrigens unabhängig davon, ob wir jetzt gerade Strompreiskrise haben oder nicht. Ich glaube, dass der Verbrauch da, wo er nicht wirklich nötig ist, sowieso reduziert werden könnte. Und das muss über die Tage hinaus gelten. Ich glaube, dass wir natürlich auch ein bisschen verleitet wurden, privat als auch gewerblich, durch verhältnismäßig günstige Gaspreise in den letzten Jahren, darauf nicht mehr in dem Maße zu achten. Wobei das für viele Unternehmen schon immer auch ein Produktionsfaktor war. Das heißt, sie haben schon geguckt, was geht, um ihre Kosten zu reduzieren. Im Bereich der Privathaushalte war es mal so, mal so. Die Bundesnetzagentur hat vor wenigen Tagen auch nochmal ihre Sorge zum Ausdruck gegeben, dass sie davon ausgehen, dass zurzeit im Bereich der Privathaushalte nicht genug gespart wird. Das muss man sehen, es waren ein paar sehr kühle Tage und die Leute wollen natürlich jetzt auch nicht im Kalten sitzen.
Das waren auch die Hochrechnungen, insgesamt, die Herr Lösche angesprochen hat, bei denen man noch nicht so genau weiß, wie man sie einordnen kann und soll.
Das ist ja das Fatale. Wir haben ja jetzt keine durchdigitalisierte, smarte Situation, was die Energieversorgung der Privathaushalte angeht. Letztendlich wird man es erst wirklich mit der Abrechnung der Heizperiode wissen. Nach meiner Wahrnehmung spielt diese gesamte Debatte schon eine große Rolle, auch bei vielen Privaten. Schlichtweg aus Angst vor der Gas- oder Stromrechnung achtet man drauf, tut, was man kann. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Verabredung getroffen als Land mit unseren Kommunen, also Städten und Gemeinden zusammen, auf jeden Fall 15% Saar zu sparen, wo wir selber einen Einfluss haben. Das betrifft mich auch als jemand, der ein Ministerium leitet. Wir gucken bei uns, dass wir bei unseren Gebäuden die 15% erreichen. Da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Darüber hinaus haben wir für viele Menschen, die einfach nur Unterstützung brauchen dabei, wie kann ich denn sparen, was kann ich denn tun, wo kann ich denn vielleicht noch selber bei mir zu Hause, ob ich in Miete oder im Eigentum wohne, noch einen Unterschied machen. Für die haben wir das Beratungsangebot hochgefahren. Insgesamt in der Größenordnung von 600.000 Euro haben wir die Beratungsstrukturen Rheinland-Pfalz unterstützt. Und die werden sehr stark genutzt. Die Wartezeiten sind eher länger geworden, obwohl wir das Angebot gerade nach oben fahren. Dieser Aspekt, der ist aus meiner Sicht nicht gering zu schätzen. Weil noch immer sind in der Gesamtheit die Privathaushalte der größte Gasverbraucher in Deutschland. Und darum kann da jede Kilowattstunde, die insgesamt an Energie, Strom, Gas, wie auch immer eingespart wird, jede Maßeinheit weniger kann eine Rolle spielen und sollte auch eine Rolle spielen.
Herr Lösche, wie sehen Sie das? Sparen ist ja, oder generell Wirtschaft ist ja ohnehin immer viel Psychologie. Wir hören jetzt vom Doppelwumms. Wir sehen diese immense Summe von 200 Milliarden Euro. Und auf der anderen Seite steht dann irgendwie der Waschlappen, der ins Gespräch gebracht wird. Wir hören auch, dass wir sehr volle Gasspeicher haben. Ich sag mal, alles, was auf der Entlastungsseite steht, kann das die Sparanreize konterkarieren? Sehen Sie da eine Gefahr?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen. Einmal die Situation, wir haben gerade gesprochen über symbolische Dinge. Ich glaube, da muss man sagen, das zentrale Problem ist der Gasmarkt und da die Gasnachfrage. Denn die Angebotsoptionen hat man ausgereizt. Das heißt, wir sollten uns jetzt weniger...
Da ist auch nichts mehr zu holen, sozusagen, sagen da, Sie. Da können wir das Angebot nicht ausweiten.
Also ganz wenig. Also natürlich, wenn wir jetzt schauen müssen, kriegt man die Kohlekraftwerke zum Beispiel schnell wieder in den Strommarkt. Wir verbrauchen viel Gas im Strommarkt. Aber ansonsten, was an LNG, also Flüssiggas, was an Pipeline-Gas verfügbar ist, da ist alles ausgereizt aus meiner Sicht. Und dann bedeutet das, wir müssen die Gasnachfrage runterbringen. Und da brauchen wir uns jetzt nicht besonders stark um den Ölmarkt kümmern oder um die anderen Dinge. Die hängen nämlich alle an dem Gas ran. Und deswegen geht es wirklich nur um Gaseinsparung, erstmal in der kurzen Frist. Und da braucht man eine Kombination, glaube ich. Also natürlich, wir wissen relativ stabil, dass Preise ein guter Hebel sind. Und ich habe ja das gesagt, bei den Unternehmen wirkt das auch. Aber die Haushalte sind ja im Blindflug unterwegs. Das ist eben das Problem. Und alles, was hilft, diesen Blindflug etwas aufzulichten, das würde uns helfen. Also Informationen an die Haushalte bringen, was eben auch dann visualisiert, was sind die Kostenkonsequenzen für bestimmte Handlungen, all das. Wir haben gerade gehört, softe Maßnahmen, ne? Also Appelle, Gemeinschaftsgefühl, also all das wird mit dem Preis zusammengehen müssen, um hier wirklich noch etwas nach unten zu kommen. Das macht ja auch ökonomisch alles Sinn, das muss man den Leuten nochmal sagen. Ich glaube, es wird viel gemacht. Aber wir haben eben diese Situation, dass wenn wir in Mangellagen laufen, und wie wir es gerade gehört haben, jede Kilowattstunde wird gegeneinander aufgerechnet. Wir haben ein bestimmtes Angebot. Na, wenn bei den Haushalten zu wenig gespart wird, dann wird das automatisch die Unternehmen treffen. Und das wäre eben dann die schlechtest eingesparte Kilowattstunde. Die wird nämlich sehr, sehr teuer. Und wir müssen das auch in Europa machen. Es gibt viele Länder in Europa, na, die jetzt ganz spezielle Politiken gerade designen, die für uns als Europa insgesamt dann auch wieder schwierig sind. Wir dürfen dann nicht gegenseitig uns das Gas wegnehmen sozusagen und in den Subventionswettlauf kommen, das geht eben dann in die falsche Richtung.
Das ist nochmal der große Blick aufs Ganze. Vielleicht zum Ende der Sendung nochmal an alle die Frage, wir hatten, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, hat Angela Merkel diesen Satz geprägt, wir schaffen das. Wenn wir jetzt ein Mantra für diesen Herbst, Winter, auch den nächsten Winter wahrscheinlich finden müssten, was könnte das sein, Herr Schweizer?
Also ich fand You'll Never Walk Alone von Olaf Scholz schon als Fußballfan schon ein bisschen angenehmer als die Reminiszenz an 2015, 2016. Ich glaube schon, dass es sowas braucht wie den Appell an die Gemeinsamkeit und den Gemeinsinn. Es ist ein bisschen ein konservativer Begriff, der aber wieder in Mode kommen sollte. Was es nicht braucht, sind Waschlappenappelle oder Duschstoppzeitappelle. Das ist, glaube ich, eher was die Menschen als gouvernantenhaft empfinden. An das Gemeinschaftliche zu appellieren, zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin, wenn wir aufeinander aufpassen und der Staat auch seine Rolle spielt und alle, die Verantwortung tragen, ihre Rolle spielen, das kann, glaube ich, viel mobilisieren, was man nicht unterschätzen sollte.
Herr Rieck, welches Mantra würden Sie wählen?
Ja, Solidarität, ne? Also ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle einig, dass wir da jetzt gemeinsam durch müssen und auch gemeinsam durch wollen. Zusammenhalten. Ganz einfach.
Herr Lösche, was könnte denn ein gutes Mantra für den Herbst sein?
Also wir schaffen das, ist schon ein gutes Mantra, denn ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht in Katastrophenszenarien denken. Wir sehen das, dass wir sowohl auf dem Strommarkt als auf dem Gasmarkt nicht in substanzielle Mangellagen wahrscheinlich laufen werden, physikalischer Art. Die Probleme auf der Preisseite haben wir diskutiert, aber es wird hier nicht das Licht ausgehen und es wird auch niemand im Kalten sitzen.
Frau Fehmer, dann haben Sie das Schlusswort.
Kein Problem dieser Welt wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass ein Zuständiger sich darum kümmert.
Frau Fehmer, das war Ihr letztes Wort in dieser Diskussion. Das war unsere Diskussion zum Umgang mit knapper und teurer Energie. Zu Gast waren die Unternehmerin Gundula Fehmer, Oliver Rieck, Restaurantfachmann aus Hamburg, der Energieexperte Andreas Lösche und Alexander Schweizer, Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz von der SPD. Vielen Dank an Sie alle. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich verabschiede mich, sage Tschüss.